Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zu der Ausstellung von Peter Piller. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier zu dritt sitzen mit dem sozusagen kuratorischen Team. Ich darf herzlich Alicia Holthausen, aber vor allem auch Peter Piller willkommen heißen. Man muss sagen, wir haben die Ausstellung gemeinsam gestaltet, vorbereitet, kuratiert im eigentlichen Sinne. Das heißt, Peter, du hast uns sehr viel geholfen, unterstützt und auch deine eigenen Ideen mit eingebracht. Das ist nämlich etwas, was uns sehr freut, was große Freude macht, denn auch die Sicht des Künstlers in das Kuratorische oder in die Räume dann hier einfließen zu lassen, ist immer eine besondere und eine auch, finde ich, sehr schöne Sicht auf die eigenen Dinge und auf die Dinge, wie wir sie sehen. Gut, das Ergebnis überzeugt uns natürlich und wir hoffen auch die BesucherInnen, aber es macht wirklich große Freude. Und meine erste Frage an dich wäre, du hast es sehr schön mal beschrieben in dem kleinen Flyer zu den Vogelfotografien, Behind Time, dass das Warten für dich eine ganz, ganz wesentliche Kategorie ist. Dein Atelier eigentlich, also hast du es mal beschrieben, ein Zimmer zum Warten. Aber wie muss man sich das vorstellen? Denn ich bin auch jemand, der schreibt und weiß dann auch, man kann nicht einfach schreiben ohne eine Idee, aber worauf wartet man da eigentlich?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank dafür, dass das Kuratieren der Ausstellung eine gemeinschaftliche Angelegenheit zwischen uns dreien war. Habe ich häufiger auch schon so erlebt und finde ich auch genauso richtig und gut. Und deine Frage nach dem Warten, die bezog sich gar nicht auf das auf die Ausstellung an sich, sondern aufs Produzieren.
Auf deine ganz allgemeine Arbeitsweise.
Ja, also das Warten spielt in erster Linie eine Rolle als so ein Druck rausnehmen, also weil man sowieso eher dazu neigt, in unserer Gesellschaft den Druck zu machen, was produzieren zu müssen. Und ich bei mir selbst oder auch in der Lehre festgestellt habe über die Jahre, über die letzten 15, 20 Jahre, dass es nichts bringt, so einen Druck aufzubauen, sondern eher was bringt, den Druck wegzunehmen. Also warten heißt jetzt nicht so ein Warten, als würde jemand einem was bringen, sondern heißt eher sowas wie sich in Bereitschaft halten. Und das hatte ich bei dem Vogeltext so beschrieben. Da ist es ja so, dass ich kann ja nicht wissen, wann ein Vogel anfliegt. Aber ich kann mich bereithalten für den Moment, in dem er anfliegt. Das heißt, ich kann die Einstellungen an der Kamera auf die Lichtverhältnisse anpassen zum Beispiel und alles parat haben für den Moment, wo der kommt. Mhm. Und dann kann ich es natürlich trotzdem noch versemmeln, aber ich kann mich bereithalten. Und dieses Bereithalten, also ich sage auch Leuten aus der Klasse, dass auch in Momenten, wo man das Gefühl hat, nichts produzieren zu können, absolut richtig sein kann, tagelang im Atelier zu sitzen. Man macht dann was anderes. Also man macht ja auch nicht alles, was man tut, planvoll. Also manchmal kritzelt man ja vor sich hin oder ist eben irgendwie tätig.
Genau, weil du aber...
Das ist wichtig, also dass man sich in eine Bereitschaft hält. Und ich finde auch wichtig, dass man seine Aufmerksamkeit in Bereitschaft hält. Also dass man so einen Zustand von Angeschaltetsein sich bewahrt. Auch in Momenten, wo man jetzt nicht direkt sagt, ich mache jetzt hier Kunst oder sowas, sondern dass man in seinem Alltag die Sinne einfach gebraucht.
Weil wir hatten, glaube ich, auch den Eindruck, dass du sehr fleißig bist. Also dass das schon von den Frühzeiten, wo du gesagt hast, du hast neben der Mülltonne gearbeitet, im Ausschnittsdienst und musstest quasi die Fleißarbeit mit 160 Tageszeitungen täglich erfüllen und dass es bis heute eigentlich so geblieben ist.
Ja, Fleiß war für mich früher tatsächlich so eine Kategorie und ich erinnere mich auch, dass ich irgendwie, als ich anfing, Kunst zu unterrichten in Leipzig oder davor in Hamburg, immer den Leuten gesagt habe, ohne Fleiß geht gar nichts. Aber da bin ich so ein bisschen davon abgekommen. Also ich denke auch für mich selbst nicht unbedingt mehr, dass ich fleißig sein müsste. Also es ist natürlich gut, fleißig zu sein, wenn man das Gefühl hat, da man ist gerade an was dran, aber es kann auch absolut richtig sein, mal faul zu sein. Also kann auch absolut richtig sein, mal zu sagen, ich warte was ab. Aber natürlich, also wenn man das so anguckt, was da hängt, dann ist das viel. Und wenn man mit Archiven arbeitet oder mit großen Mengen Bildern arbeitet, ganz ohne Fleiß geht das nicht. Also
denke ich auch. Durch diesen Fleiß ist ja dann im Prinzip auch dein Archiv entstanden, das Gregor gerade auch schon angesprochen hat, am Anfang durch den Ausschnittsdienst. Und wie können wir uns das denn vorstellen? Wie entscheidest du, ob ein Bild interessant ist für dein Archiv?
Ich bleibe nochmal beim Fleiß, weil mir gerade was eingefallen ist. Also mir ist gerade eingefallen, dass die meisten Leute, glaube ich, unterschätzen, was sie so arbeiten können, wenn sie permanent ein bisschen arbeiten. Also ich bin letzte Woche bin ich die Marathon gegangen. Ja. Und da war das halt auch so, dass ich irgendwie, man kann sich das ja nicht vorstellen, dass man am Tag 42 Kilometer geht. Mhm. Ja. Und ich bin den aber nicht gerannt und ich bin den auch nicht schnell gegangen, sondern ich bin den mehr oder weniger geschlendert. In 9,5 Stunden
wow.
mit meiner Freundin. Also morgens um 9 losgegangen, abends um 8:30 wieder angekommen. Und genauso ist das mit der künstlerischen Arbeit auch so. Wenn du jeden Tag 3 Stunden im Atelier sitzt und davon nur 10 Minuten zeichnest, in denen du 3 Zeichnungen machst oder so, dann hast du im Monat 90 Zeichnungen gemacht. Mhm. Und 90 Zeichnungen an der Wand ist eine amtliche Anzahl, weißt du? Also, und genauso ist, also, ist das eben auch mit diesem, mit dem Fleiß. Das, also, Fleiß heißt eher so, dass man das Kunstmachen, glaube ich, zum Teil seines Lebens macht.
Ja.
Also, nicht so, ich arbeite jetzt, sondern ich mache halt was. Ich reagiere auf mein Leben mit der Produktion von irgendwas.
Es fließt eigentlich immer durch.
Ja, es fließt
alles,
eben so
was
durch.
Du tut, ne?
Wenn man das schafft, dass man das eben integriert ins Sein sozusagen, dann ist eigentlich schon alles in Ordnung.
Mhm.
Also jetzt zu deiner Frage. Die Frage, Entschuldigung.
Wie entscheidest du, dass ein Bild würdig ist, sozusagen in dein Archiv aufgenommen zu werden, damit weiterzuarbeiten?
Aufgenommen wird erstmal vieles und ich unterscheide ja auch zwischen dem, was Archiv ist und was ich gar nicht zeige, was bei mir zu Hause eingelagert ist und zwischen dem, was ich dann gebrauche und was so in Bücher oder Ausstellungen kommt und was so sichtbares Archiv ist. Also es gibt eigentlich ein sichtbares und ein unsichtbares. Und das Werk ist nur das Sichtbare. Also das Werk ist nur das, was tatsächlich entschieden wird zur Veröffentlichung. Und diese Entscheidung ist wirklich von Fall zu Fall komplett verschieden. Also es gibt Sachen, da bin ich am Anfang schon relativ überzeugt, dass sie richtig sind. Und es gibt Sachen, da brauche ich irre lange Zeit, um diese auszubrüten. Und die nehme ich mir dann auch immer. Und es fliegt manchmal auch was raus, aber seltener. Und ich versuche eigentlich zu vermeiden, Dinge unmittelbar, nachdem ich sie gefunden habe, zu zeigen, weil ich merke, dass bei dem, was ich mache, das sind ja häufig Bilder, die so einen zweiten Blick darauf erlauben oder wo man so das, worum es geht, vielleicht sieht auf den ersten Blick, aber wenn man ein bisschen länger guckt, noch was anderes mitentdecken kann. Und dieses Mitentdecken ist meistens das Interessantere, also das, was so auf den zweiten Blick sich erschließt. Und genauso ist es ja auch bei mir so, wenn ich sammle, dass ich manchmal Bilder ganz toll finde und dann sind die nach einer Woche leer geguckt und dann merke ich, oh Gottes Willen, was für ein Glück, dass du die nicht gezeigt hast. Und andere halten eben über einen längeren Zeitraum. Und da gibt es schon, also das muss ich schon selber auch immer mit ausprobieren. Das heißt, Zeit spielt da schon eine große Rolle, auch für mich in der Produktion. Und deswegen ist dieser Prozess von Auswahl eigentlich immer ein langer.
Ja, die Serie Stop zum Beispiel, die hast du ja erst 10 Jahre, nachdem du sie gemacht hast, zum ersten Mal gezeigt.
Ne? Das ist das extremste Beispiel. Aber da hat es ja damit zu tun, dass es eben sich auf 9/11 bezieht und dass ich wirklich so einen spürbaren Abstand dazu für mich selbst und für Betrachter, Betrachterinnen herstellen wollte dadurch. Also deswegen habe ich die so lange liegen lassen. Aber ich habe zum Beispiel auch viele Sachen am Anfang, als ich anfing, Zeitungsfotos zu sammeln, habe ich viel mehr so... Ich meine, ich mache es ja jetzt auch schon 4 Jahre nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass ich in den ersten Jahren so kurioses, lustiges Zeug viel gesammelt habe, was ich nie gezeigt habe, weil es halt eben nur kurios und lustig ist. Und die Zeitungen sind voll davon. Und ich bin froh, dass ich das nicht so schnell entschieden habe und dass das nicht mein Archiv geworden ist. Weil es dann so noch viel stärker so einen Humoreinschlag gekriegt hätte. Und weil mir auch wichtig war bei der Arbeit mit den Zeitungsfotos, dass es eben nicht darum ging, für mich lustig zu machen über diese Art von Fotografie oder diese Art von Alltagsleben auf dem Land oder so, da war es für mich schon wichtig, so einen Abstand herzustellen zu Positionen, die sich darüber erheben und sich darüber lustig machen. Weil mir ging es ja um die Fotografie und zu fragen, wie wird da fotografiert, was sind so geheime Übereinkünfte darüber, wie Bilder auszusehen haben, was gibt es, ne? Also solche Sachen, das hat mich viel mehr interessiert.
Schmeiß doch mal was weg.
Ich schmeiße auch mal was weg, ja. Ich schmeiße sogar, ich schmeiße immer wieder Sachen weg. Was für mich eher so eine Frage ist, wenn ich jetzt ein Projekt wirklich abgeschlossen habe, also wenn ich damit Ausstellungen gemacht habe, die Bildauswahl für die Wand gemacht habe und ein Buch gemacht habe womöglich und ich weiß, ich packe das Material mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr an in meinem Leben, was mache ich denn dann damit? Also was mache ich mit kistenweise Luftbildern, was mache ich mit schränkeweise Zeitungsbildern? Das ist wirklich ein Problem für mich, dass ich eigentlich möchte jetzt nicht immer mehr so ein Zeug ansammeln, was eigentlich so durchgearbeitet ist und mit dem ich dann einfach immer nur noch bis an mein Lebensende umziehe.
Also das ist ja, und was ja auffällt, ist ja, dass wir eine ganz eigene Abteilung haben in der Ausstellung, die mit deinen neuesten Forschungen sehr stark zu tun hat. Denn was in den anderen Ausstellungsräumen ja vorwiegt, sind Blöcke. Mhm. Sind ganze Ausstellungsblöcke. Also wunderschön ist ja auch die ungeklärten Fälle, die sich auch noch auf das Zeitungsarchiv oder dein Archiv Peter Piller bezieht. Aber im Seitenlichtsaal taucht ja etwas auf, was so einen ganz anderen Peter Piller auch zeigt. Der viel freier, viel assoziativer und auch ernster vielleicht sogar. Oder obwohl es ist nicht immer lustig, ne? Es ist auch in vielen anderen Werkserien bei dir schon sehr ernst und eine eigentlich bildimmanente und bildtheoretische Fragestellung. Aber jetzt bei den Höhlen, da taucht sowas auf, was sehr viel, ja, ich weiß gar nicht, lebendiger kann man es vielleicht auch nennen, obwohl es so weit zurückliegt, obwohl es so eine prähistorische und sehr, auch so wie ich das verstanden habe, bei dir Bibliotheksforschungsarbeit ist. Ne? Du beschäftigst dich schon auch sehr stark mit Literatur, mit wissenschaftlichen Publikationen, du bereist sehr viel in diese Höhlen. Aber weil viele BesucherInnen immer fragen, ja, was hat denn jetzt da dieser Sonnenschirm oder das Pferd damit zu tun? Und wir können ja auch immer nur sagen, ja, schaut doch selber oder denkt selber. Aber manchmal fehlt mir selber der Dreh oder Kniff oder diese Schwämme, die Schnecken. Ne, da braucht man schon ein wenig Hilfe. Aber wie ist das für dich? Siehst du dich selber da in so einer ganz lockeren, assoziativen Verkettung dann von Möglichkeiten? Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, also erstmal hast du das ja richtig beobachtet alles, finde ich. Also was da so passiert ist. Von den vorherigen Arbeiten zu den neuen Arbeiten. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich ein Interesse daran hatte, so eine Haltung abzulegen, in der ich irgendwas herausfinde im Alltag und dann in der Position dessen bin, der da irgendwas erklärt oder was zeigt. Sondern ich wollte eigentlich ein offeneres Bildangebot machen, was so mehrere Lesarten zulässt und eine uneindeutigere Angelegenheit ist. Und ich habe auch irgendwann vor 10 Jahren oder so gedacht, ich hebe mal dieses persönliche Verbot, schöne Bilder zu machen, hebe ich mal auf. Und ich habe einfach versucht, spielerischer an so Sammlungen ranzugehen. Das, was ich lese, sammle in Bibliotheken, also die Bücher, die ich finde, mit denen, die ich selber mache, als Fotograf zu kombinieren. Das ist auch was ich früher sehr selten nur gemacht habe. Und es ging natürlich auch darum, mich so ein bisschen von dem Bild, das andere von mir haben, zu emanzipieren. Weil es ist schon komisch, wenn ich hier jetzt nach 20 Jahren, wo ich früh eine Galerie im Rheinland hatte und ich komme zurück ins Rheinland, ich mache dann hier eine Ausstellung. Und manche Leute nehmen mich tatsächlich so wahr, wie sie mich vor 20 Jahren kennengelernt haben. Mhm. Und teilweise auch noch mit so einem Missverständnis von, das ist so eine Art Spaßvogel der Kunst, der irgendwie lustige Zeitungsbilder findet. Also ich meine, klar habe ich da Humor zugelassen, aber es ist keine Humorarbeit. Also es ist tatsächlich ein Riesenmissverständnis. Mhm. Und dann sind die natürlich, wenn die in den Seitenlichtsaal kommen, so ein bisschen zu schockiert und fragen sich, was macht denn der Spaßvogel hier? Sollen wir das jetzt irgendwie lustig finden und kapieren es nicht und so? Und ich finde es aber absolut okay, wenn Leute mal was nicht kapieren. Und das ist auch eine Haltungsfrage. Also, dass ich irgendwie keinen Bock habe mehr, Dinge erklären zu müssen, sondern so ein Zusammensetzen von Sinn auf die Seite der Betrachterin mitverlagern möchte. Und das finde ich auch Aufgabe von Kunst. Also das ist für mich schon eine grundsätzliche Sache. Und was ich da mache, ist eben das, was ich seit einigen Jahren, oder was ich vielleicht auch ein Leben lang mache, ich mache das, was mich interessiert. Also ich habe halt gemerkt, ich habe so eine Leidenschaft für diese Art von Kunst und ich versuche rauszukriegen, was ist diese Leidenschaft eigentlich, auf welchen Ebenen. Also jetzt gibt es eine visuelle Ebene von ich sehe was und das berührt mich, ich erlebe was vor Ort in den Höhlen oder in den Bibliotheken, wenn ich das blätter, weil ich merke, das hat was mit mir und meiner Wahrnehmung von Welt zu tun. Und wie sich das gegenseitig berührt, das ist das, worüber ich da arbeite. Also das muss nicht alles verstanden werden, aber wenn ihr jetzt die vorherige oder die nächste Ausstellung mit Malerei macht, dann kommt ja auch kein Mensch auf die Idee, so eine Frage zu stellen, oder? Also an Malerei werden diese Fragen ja in der Regel ja überhaupt nicht gestellt. Ja. Also nur weil ich in der Rolle dessen bin, der da irgendwann mal gezeigt hat, wie Zeitungsbilder oder Zeitungsfotografie funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass ich bereit bin, ein Leben lang die Welt zu erklären. Das sind ja auch zwei Ebenen. Ich mache eine Ausstellung, in der ich Bilder mit Bilder agieren lasse und man sieht, wo die herkommen. Ich verberge nichts davon. Aber wer jetzt Inhalte möchte, Die Personen können dann einen 3,5-stündigen Vortrag, der zu derselben Ausstellung gemacht worden ist,
besuchen. Den du ja hier gehalten hast.
Ja, den ich hier gehalten habe. Also ich meine, ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, das ist alles geheim oder so. Das weiß nur ich und das darf nur ich wissen. Sondern vielleicht ist es ja sogar ganz gut, wenn man mal was nicht kapiert und sich selber auf den Weg macht, das kapieren zu wollen.
Vielleicht sprechen wir noch einmal ein bisschen über deine Zeichnungen, weil die zeigen wir ja auch in der Ausstellung. Mhm. Und zwar sind in den letzten 30 Jahren 8 von diesen Peripheriewanderungen, die du gemacht hast, entstanden. Und wir zeigen die allererste von 1994 aus Hamburg. Wie läuft so eine Peripheriewanderung ab?
Ja, die Peripheriewanderung Hamburg war tatsächlich die erste, die ich noch während des Studiums gemacht habe, relativ am Anfang des Studiums auch. Und das ging dann damals damit los, dass ich neu in Hamburg war und Hamburg kennenlernen wollte und nicht so recht wusste, wie geht jetzt hier Kunst studieren. Ich fand das da bedrängend in dem Arbeitsraum mit den vielen Mitstudierenden und bin dann immer an den Stadtrand gefahren, habe mich da rumgetrieben, habe da fotografiert und habe dann irgendwo gedacht, ich mache das jetzt systematisch, ich gehe einmal rum. Und dann bin ich so entlang der Besiedlungsgrenze gegangen. Das ist was ich bis heute immer mache. Ich gehe nicht die politische Grenze, sondern ich gehe so mehr oder weniger die Besiedlungsgrenze und entscheide vor Ort, wo ich lang gehe. Also ich weiche so ein bisschen auch mal vom Weg ab, weil ich ja auch nichts beweisen muss. Und weil das geht auch nicht darum, eine sportliche Leistung zu vollbringen. Das sind Etappen von Wanderungen. Also es geht mir darum, aufmerksam zu bleiben. Ich habe bei den meisten Wanderungen auch fotografiert. Die Fotografie ist nicht immer Bestandteil der fertigen Arbeit geworden. Ich habe aber zu allen Arbeiten gezeichnet. Und zwar mache ich so Zeichnungen, in denen ich die Wegstrecke rekapituliere. Also nicht vor Ort, sondern aus der Erinnerung. Es geht darum, über das Zeichnen das Erinnern zu aktivieren. Es geht um dieses, was ist daran überhaupt, oder was ist am Zeichnen erinnern? Und das ist für mich so ein spannender oder so ein interessanter Prozess so eine funktionierende Wechselbeziehung, dass ich das jetzt halt seit vielen, vielen Jahren mache. Mhm. Also Raum rekonstruierende, so im weitesten Sinne so Mental Maps, also Landkarten, mit denen niemand einen Weg finden würde, aber die mir so ein Bild von dem, was ich da erlebt habe und gesehen habe. Mhm.
Das sind ja 26 Tage, die du in Hamburg gewandert bist, 89 Zeichnungen. Wanderst du die 26 Tage wirklich einen nach dem anderen oder ist da auch mal eine Pause zwischen?
Da waren auch Pausentage dazwischen. Also meistens mache ich Pausentage dazwischen, wenn es das irgendwie so zulässt. Also ich habe vor 2 Jahren Bremen umgewandert, das war noch im Lockdown, da war das Zeitprogramm, also hatte ich einfach vorher, nachher Termine, da bin ich diese 10 Tage so am Stück gegangen und da habe ich auch gemerkt, dass es eigentlich besser ist, man macht ein paar Tage Pause dazwischen. Also mir geht es schon darum, das nicht so wegzumarschieren, sondern aufmerksam dabei zu sein.
Bist du ein schöner Wetterwanderer?
Nee, überhaupt nicht. Das ist auch so ein bisschen das, was daran reizvoll ist an so einer Wanderung, dass es halt mal fürchterlich regnet und man total nass wird oder dass mal der Bus nicht fährt. Oder dass man mal an einen Flusslauf kommt, von dem man dachte, man kann ihn überqueren, aber das kann man dann plötzlich nicht. Also dass man so Sachen erlebt. Also das sind wirklich so kleine verbliebene, also so Mini-Abenteuer, die verblieben sind in einer Welt ohne Abenteuer. Also.
Und planst du die Etappen immer vorher?
Also
du
ungefähr. Ich weiß ungefähr, dass ich so von der Bus-Endhaltestelle bis zu der laufen werde und manchmal gehe ich dann halt ein bisschen länger oder mache ein bisschen früher Schluss, aber in der Regel sind das so 10, 12 Kilometer pro Wanderung. Aber ich habe auch schon erlebt, dass da so ein leerstehendes Haus war, dann bin ich da rein und habe einen halben Tag in dem Haus verbracht. Also das kann. Ich finde es auch wichtig, dass das offen ist für sowas. Also, ja.
Den weiteren geplant?
Nee, eigentlich habe ich bei den letzten 4 immer bei jeder gedacht, so das war jetzt die letzte.
Okay. Also,
aber es kann sich ergeben. Also, aber nicht unbedingt. Ja. Und die unterscheiden sich auch. Also leider gab es noch nie eine Ausstellung, in der mal so richtig viele davon zu sehen wäre. Da bräuchte man jetzt ja auch richtig Platz. Aber die sind schon unterschiedlich. Also die Zeichnungen haben sich entwickelt im Laufe der Jahre und es gibt mal große, mal kleine, mal Farbe, mal schwarz-weiß Fotos. Also es ist wirklich, wirklich sehr unterschiedlich.
Ja.
Obwohl ich das wahrscheinlich am Ende als unterschiedlicher empfinde, als ihr das jetzt.
Und wie entscheidest du, ob eine Stadt umwandert wird? Düsseldorf hast du ja noch nicht umwandert, oder?
Nee, aber Leverkusen schon. Also Das war, also begonnen habe ich mit Hamburg, weil ich da lebe. Ich habe danach das Ruhrgebiet umwandert, weil ich damals das Ruhrgebiet nicht gut kannte. Ruhrgebiet ist ja auch keine Stadt. Und weil Bonn, es gab häufig einfach Ausstellungen, die langen Vorlauf hatten und wo ich dann gedacht habe, ja, da könnte ich das mal wieder machen. Tatsächlich so einige sind im Zusammenhang mit Ausstellungen entstanden. Aber es gab auch welche im Ausland. Also ich habe auch mal Barcelona umwandert. Möglicherweise wäre es auch reizvoll, das noch so mal so
auf dem Kontinent. Aber deine Hochschulstädte ja nicht, Leipzig auch nicht, ne?
Nee, Leipzig auch nicht.
Leipzig und Düsseldorf nicht, aber wir haben ja Hochschulzeichnungen.
Ja, genau.
Das ist ja auch was ganz Feines.
Genau, die beziehen sich ja auf den Alltag, meinen erlebten Alltag an der Akademie. Und da gibt es ja ähnlich wie bei den, also das gibt ja immer sowas, was, ich stelle ja was da und gleichzeitig träumt es ja in mir. Und das ist gleichberechtigt und das darf gleichberechtigt bleiben. Und bei den Hochschulzeichnungen sieht man das deutlich. Da geht es ja um Vorstellungswelten. Mhm. Also da geht es ja um Dinge, die ich fantasiere. Und nicht nur um Gesehenes und Erlebtes. Mhm. So. Oder teilweise sind eben auch Statements oder so Sachen, die ich mir selbst sage, also damit ich sie nicht vergesse.
Ja, aber die, ich finde, philosophische Bedeutung haben. Also ich liebe die einfach. Das ist so aus dem Alltag wieder und dennoch wahnsinnig beobachtend scharf und auch gemein zum Teil.
Ja, aber da ist es auch so, die Bürozeichnungen, auf die ja so ein bisschen aufbauen, also die Zeichnungen, die ich viele Jahre, als ich im Büro gearbeitet gemacht habe, die waren natürlich viel, viel lustiger und damit auch viel leichter zu konsumieren und die will ich einfach nicht ein Leben lang machen.
Ja, ja.
Also das interessiert mich auch nicht mehr so stark. Also ich finde es irgendwie wichtig, Humor zuzulassen, aber ich finde diese ich finde das schon auch reizvoll, was zu machen, wo sich Menschen erstmal fragen, was soll denn das hier?
Vielleicht die letzte Frage, ich weiß nicht, ob Alicia, du eine hast, aber meine wäre, ist dir denn die Kunst als Abbild einer Gesellschaft zu humorlos oft?
Ja, schon hin und wieder, ja. Also was ich oft beobachtet habe, ist, dass Leute lachen und sich fast schämen dafür. Also, dass sie glauben, es sei nicht zugelassen. Dabei ist Humor ja oft auch, also hat schon auch was mit einem plötzlichen Erkennen zu tun und mit einem sich über was bewusst werden. Also ich finde das schon gut,
das eine Freude zuzulassen. Eigentlich auch, eine Erkenntnisfreude oder eine Lebensfreude. Ja.
Vielleicht gibt es auch so wenig Humor oder relativ wenig Humor in der Kunst, weil viele Künstlerinnen und Künstler einfach so wahnsinnig ernst genommen werden möchten.
Ja, das stimmt sicher. Vielen lieben Dank, Peter. Und wir hoffen, du hast jetzt eine gute Exkursion.
Ja, glaube ich.
Es geht ja los nächste Woche. Du wirst wieder die Höhlen besuchen, sogar mit deiner Klasse hier von der Kunstakademie. Also viel Erfolg und wir freuen uns auf deine Berichte und weiteren Ergebnisse zu den Höhlen.
Okay, vielen Dank.
Danke,
genau.
Danke.
Deine Ausstellung, There are a couple of things that bother me, wurde verlängert bei uns in der Kunsthalle und ist noch bis zum 4. Juni zu sehen. Also falls Sie noch nicht da waren, kommen Sie bitte, bitte vorbei. Es gibt viel zu gucken.